religiöse Erziehung lieber nicht oder doch? Diesbezüglich habe ich uns eine Bibelstelle mitgebracht, nämlich aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 6, die Verse 4 bis 9. Und dann noch später die Verse 20 bis 24 in Auszügen. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, liebhaben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du dir zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore. Ich lese die ersten Verse nochmal. Herr, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Später werden euch eure Kinder fragen, warum hat der Herr, unser Gott, euch all diese Gesetze, Weisungen, Ordnungen gegeben? Und dann sollt ihr antworten, früher mussten wir als Sklaven für den Pharao in Ägypten arbeiten, aber der Herr hat uns mit starker Hand befreit. Vor unseren Augen hat er große Wunder getan. Dann gab er uns all diese Ordnung, damit wir uns daran halten und Ehrfurcht vor ihm haben. So wird er dafür sorgen, dass es uns gut geht und wir lange leben. Religiöse Erziehung? Lieber nicht. Oder doch? Ich predige heute über ein Thema, bei dem ich absehen kann, dass ich mich in Teilen bei euch unbeliebt machen werde. Und ich kann auch absehen, dass einige schnell sagen werden, dass es sie nicht betrifft und dass sie damit überhaupt nichts zu tun haben. Die Jugendlichen vielleicht werden sich denken, oh Mist, bei dem Titel religiöse Erziehung, da kommt so ein Typ und am Ende machen meine Eltern in Zukunft eine Kleinigkeit anders. Es war doch so schön. Und die Älteren unter uns werden sagen, meine Kinder sind schon längst aus dem Haus, das Thema ist für mich nicht mehr relevant. Und andere haben gar keine Kinder und deswegen sagen sie, das Wort Erziehung für sie nicht von Bedeutung. Und wieder andere zweifeln an meiner Beurteilungskompetenz. Ich habe schließlich nur so zwei kleine Zwerge und keine störrischen Pubertiere zu Hause. Ich werde euch heute jedoch aufzeigen, warum religiöse Erziehung für jeden von hier im Raum von Bedeutung ist. Ja, ich würde sogar so weit sagen und so weit gehen, dass hierbei jeder eine Aufgabe hat. Du hast eine Aufgabe und du auch. Du, der du hier sitzt, hast eine Aufgabe. Und zu dieser Aufgabe komme ich aber später. Und die eben genannte Bibelstelle scheint ein Bekenntnis und ein Auftrag zu sein. Wenn wir das Wort Erziehungsratgeber bei Amazon eingeben, so erhält man mehrere hundert Bücher und die uns sicherlich hier und da helfen könnten, aber wenn wir die alle lesen würden, dann würden wir wahrscheinlich die Kindheit unserer Kinder verpassen. Und noch dazu sind sie häufig rein weltlich orientiert und die dann die Begriffe wie Pädagogik, Begriffe wie Erziehung, Bildung, Sozialisation, Anreizsysteme, Belohnungssysteme, autoritär und Autorität voneinander abgrenzen. Insofern kann das heute Gesagte nur ein ganz kleiner Ausschnitt sein aus einer Idee bzw. einer Perspektive, ein Blickwinkel, an die wir uns meiner Meinung nach stets erinnern sollten. Und insofern zweifle ich von Anfang an die genannten Zweifel an, dass heute hier irgendwer aus dem Raum rausgeht und sagt, ab heute, da lese ich die Bibel alle 2 Stunden mit meinen Kindern, da müssen sie durch und das ist mein neues Erziehungskonzept. Nee, so meine ich das nicht. Und mir sind, wenn man die Bibelstelle ernst nimmt, 4 Dinge besonders wichtig, die ich heute herausstellen möchte. Weil zu dem Großthema Erziehung lässt sich eigentlich noch sehr viel mehr sagen. Und ich habe das mal hier in Kreise dargestellt, die sich auch noch überschneiden. Man könnte auch noch 20 Kreise dazu machen, aber dann wäre die Folie unübersichtlich gewesen. Also wir haben eine Notwendigkeit religiöser Erziehung. Wir werden in den Bereich gehen Verbotskultur oder Freude am Meer, Meer mit H. Und unsere Rollen, ich, du und wir. Und dann werden wir uns darüber auseinandersetzen, ob wir uns nicht im Spannungsfeld mit der Welt befinden. Religiöse Erziehung hat aber zurzeit einen schlechten Stand in unserer Gesellschaft. Wenn wir an die Muslime denken, denken alle an irgendwelche Koranschulen und so weiter und so fort. Das wird insgesamt kritisch gesehen und das schwappt auch auf christliche Erziehung um, wird auch kritisch gesehen. Das Ganze sollte sowieso lieber beim Individuum bleiben, als dass wir das organisieren. Also man eckt ein wenig an, wenn man betont, dass einem der Glaube wichtig ist. Denn die Mehrheit der Gesellschaft ist das nicht mehr so wichtig. Insofern entsteht die Unsicherheit. Religiöse Erziehung lieber nicht. Oder doch? Ich will gleich zu Beginn aus dem Fragezeichen ein Ausrufungszeichen machen und uns Mut machen, die religiöse Karte mehr zu spielen und nicht zu verstummen, nur weil man eventuell Spannungsfelder eröffnet. Und das gilt natürlich aber nur dann, wenn Religion nicht als Mittel zur Disziplinierung verwendet wird, im Sinne von, der liebe Gott sieht alles. So wird religiöse Erziehung missverstanden. Damit die Worte, die ich benutze, für alle klar sind, verwende ich folgende ganz kurze Definition. Nämlich unter Erziehung verstehe ich folgenden Satz. Die pädagogische Einflussnahme auf die Entwicklung und das Verhalten von Menschen, vor allem Heranwachsender. Irgendwie klar, aber gleichzeitig stelle ich die These auf, dass man immer erzieht. Wenn wir Dinge tun oder nicht tun, erfährt unser Umfeld davon. Ich nenne mal ein klassisches Beispiel. Wenn ich es unterlasse, am Esstisch zu beten und eine Dankeshaltung zu thematisieren, dann wird genau eben diese nicht zur Normalität. Es gibt Essen, aber sonst nichts. Kein Gedanke an Gott. Und wenn ich mit Freude über den Schöpfergott durch die Natur gehe, mit meinen Kindern zum Beispiel, und mir dann die schönen einzelnen Blumen angucke und noch genau darauf hinweise und sage, boah, schau dir das mal an, dann stärke ich das Gottesbild meines Umfeldes, meines Kindes und wecke sinnvolle Fragen. Mein 5-jähriger Sohn fragte mich beispielsweise, warum es fleischfressende Tiere gäbe und gleichzeitig, warum es Tiere gäbe, die dies nicht tun. Da war ich erstmal ratlos. Wir alle stellen also Weichen. Wir nehmen Einfluss auf die Sprache, den Umgangston, den Lebensstil, die Interessen, die Bedeutung, die Betonung, was uns wichtig ist und was uns unwichtig ist. Religiöse Erziehung öffnet einen weiten Raum zur Sehnsucht nach dem Meer, Meer mit H. Sie schafft Beziehung und Beziehung schafft Hoffnung. Der Autor der Geschichte vom kleinen Prinzen sagte folgenden, wie ich finde, sehr treffenden Satz. Wenn du ein Schiff bauen willst, so trommle nicht Leute zusammen, um Holz zu beschaffen, Werkzeuge vorzubereiten, Aufgaben zu vergeben und die Arbeit einzuteilen, sondern wecke in ihnen die Sehnsucht nach dem weiten, endlosen Meer. Diese Wegweisung des französischen Schriftstellers, jetzt, ich bin kein Franzose, Antoine de Saint-Exupéry, mag beschreiben, warum religiöse Bildung oder Erziehung ihren Wert im Leben hat. Es geht eben im Leben eben nicht nur darum, was beschafft, was bewirkt und was eingeteilt wird. Das kann man zwar machen, aber man kann auch daran scheitern. Es geht vielmehr um diesen weiten Horizont, den Menschen Gott nennen und vor dem sie einen Sinn erwarten, erhoffen und der ihnen das schenkt. Ein Bedürfnis nach Nähe, nach Liebe, ein Bedürfnis nach Entdeckung, nach Gottes Erkenntnis. Die biblischen Texte fordern diese Erziehung ein. Sie verbinden zum Beispiel das eben Gehörte in 5. Buch Mose, Kapitel 6, Vers 21. Sie verbinden da Erinnerungen und Erlebnisse. Zum Beispiel die rettende Befreiung aus Ägypten. Sie haben Handlungstipps oder besser genannt Gebote, Regeln. Gebote, Regeln, schwieriges Wort. Wir vergessen schon bei den Straßenverkehrsregeln, dass sie eigentlich gut für uns sind. Ich soll dies tun, ich soll das tun. Ich glaube nicht, in erster Linie sollten wir das tun, um aus irgendwelchem schlechten Gewissen Gott gegenüber oder einem Gefühl der Verpflichtung, sondern weil es mir gut tut. Weil ich auf Gott vertrauen darf, als den, der meine Nöte, meine Bedürfnisse, meine Probleme der mich ganz kennt. Er meint es gut mit mir. Er möchte nicht aus irgendeiner Selbstverliebtheit, dass ich ihm in meinem Leben Raum gebe. Er möchte nicht aus reiner Selbstverliebtheit, dass ich ihm Raum gebe im Leben meiner Kinder. Sondern um meinetwillen. Es tut mir gut. Und das ist es, warum ich mich auf Gott einlassen sollte. Das ist das, warum wir uns damit beschäftigen sollten. Und daher heißt es, die Handlungstipps, die Regeln, die Gebote ernst zu nehmen. Und die Funktion von Geboten ist nicht Unterdrückung, sondern zu erkennen, dass wir Gott nötig haben. Und mit Kindern die Beziehung zu Gott zu erschließen und mit ihnen gemeinsam diesen tieferen Sinn des Lebens auf die Spur zu kommen, ist für Eltern, ist für Freunde und für die Gemeinde eine große Herausforderung. Vor allem dann, wenn es weniger selbstverständlich ist, seinen Glauben öffentlich zu thematisieren. Und das gilt für uns alle, die Kinder oder die anderen Menschen auf ihrem Weg bei der Gottsuche begleiten. Und mein Anliegen lautet heute, die Bibel, die Erfahrung der Bibel in Erziehungsfragen groß zu machen. Die Bibel ist kein Buch aus dem Wissenschaftsbereich der Pädagogik, aber sie ist ein pädagogisches Buch. Sie enthält Aussagen über Erziehung und diese müssen aber in ihrem jeweiligen historischen und ihrem heilsgeschichtlichen Zusammenhang betrachtet werden. Wir wollen also eine Erziehung anbieten, die auf Wahrheit, das heißt auf Gottes Wort, gegründet ist, welcher ist Jesus Christus. Und er ist die Quelle allen Wissens. Und Gott zeigt in all seinen Geschichten, die wir in der Bibel lesen und die wir sprechbar machen müssen, wohin eine Entwicklung möglich ist. Da fallen einem sofort bekannte Geschichten ein. Adam und Eva, Kain und Abel, sowie Josef und seine Brüder. Und das ist egal, ob das Wort Erziehung da in den Texten irgendwie vorkommt. Er ist und bleibt der Orientierungs- und Ankerpunkt. Und wir haben jetzt irgendwie gewissermaßen festgestellt, dass wir religiöse Erziehung stark machen müssen. Aber wie? Was müssen wir unseren Kindern, unseren Gemeindemitgliedern für Handwerkszeug mitgeben, damit sie ihr Leben irgendwie meistern? Wenn ich überlege, was hier alles drin ist, welche Hilfsmittel brauchen sie? Wer würde den unterschiedlich füllen, wenn er sagt, zu Hause braucht er irgendwie ein Handwerkszeug? Wir kommen zum Handwerkszeug später, was es da alles braucht. Aber was brauchen wir da alles? So viel. Und da stellt sich natürlich gleich die Überlegung, naheliegend ist immer gleich der Blick auf die Verbote. Am besten alles verbieten, ist alles böse. Und das könnte unsere Devise sein. Geht gar nicht. Müssen alles sofort weg. 10 Gebote, zack, fertig, läuft. Aber wir schauen uns mal 2 Beispiele ein bisschen genauer an. Im Sinne der 10 Gebote gibt es nämlich beides. Du sollst und du sollst nicht. Beides hat seine Berechtigung und gleichzeitig verdrängt das eine das andere. Wenn ich beispielsweise den Sabbat heilig halten soll, dann mache ich andere negative Dinge nicht, die das Gebot stören. Wenn ich Vater und Mutter ehren soll, dann mache ich andere negative Dinge nicht, die das Gebot stören. Die Kenntnis aller Gebote ist Gott wichtig, das haben wir gelesen. Das zeigt er immer und immer wieder. Er spricht in Vers 7, wir sollen das unseren Kindern einschärfen. Und das heißt nicht nur einfaches Erzählen, ach guck mal hier die Geschichte vom barmherzigen Samariter oder das und das Gebot, sondern wir sollen das einschärfen, betonen würde ich jetzt mal sagen, trifft es vielleicht noch am besten. Und wir kommen bei allen theologischen Differenzierungen, die dann eigentlich anschließen müssten, also das Gesetz sei erfüllt, nicht um das grundlegende Wohlwollen des Gebotes herum. Und im biblischen Kontext fallen Begriffe wie Gehorsam, Anreize, Strafe und viele mehr. Und nur mal so nebenbei, Strafe oder nennen wir es mal Konsequenzen, muss am Wohl des Kindes orientiert sein und nicht an der Wut des Erziehers. Und wenn ich mir das ernst nehme, dann ist schon mal insgesamt ein heftiges Maß für mich selbst. In Sprüche Kapitel 22, Vers 6 steht, gewöhne einen Knaben an seinen Weg, so lässt er auch nicht davon, wenn er alt wird. Gewöhne einen Knaben an seinen Weg, so lässt er auch nicht davon, wenn er alt wird. Das ist der Grundtenor in Bezug auf Erziehung, in Bezug auf den Umgang mit den Gesetzen, in Bezug auf das Hören des Wortes Gottes. Bleib dabei. Bleib im Team Gottes. Dann fällt es dir insgesamt leichter. Und wenn wir Gottes Handlungstipps orientieren, uns daran orientieren, lernen wir, Maß zu halten. Und dafür steht symbolisch der Zollstock. Wir können messen, wir können uns überlegen, wie verhalten wir uns? Und dafür helfen uns Gebote. Ich kann Maß anlegen und überlegen, okay, bis hierhin sollte ich vielleicht gehen und nicht weiter. Jetzt ist es aber so, dass wir uns in einem Spannungsfeld befinden. Ein Spannungsfeld zwischen dem vorhandenen Wunsch, Gottes ehrfürchtig zu erziehen und zu denken, und einer überwiegend weltlichen, säkularen Gesellschaft. Ich mache es mal an einem Beispiel deutlich. Wenn Kinder Freundschaften knüpfen, neigen Eltern dazu, bestimmte Freundschaften zu fördern, der vermeintlich gute Einfluss. Da ist man vielleicht eher mal bereit, das eigene Kind ins Nachbardorf zu fahren und zu sagen, hier, komm, das schaffen wir, kriegen wir hin, ich fahre dich jede Woche. Beim vermeintlich schlechten Einfluss, da weisen wir unser Kind auf den öffentlichen Nahverkehr hin. Und dann wissen wir ja, was passiert. Das klingt ein wenig rigide, kommt aber nicht selten vor. Botschaft: Man beachtet das eigene Umfeld, in dem sich das eigene Kind bewegt, und das mag man gut finden, aber das oder auch nicht. Das sind aber letztlich soziale Mechanismen. In einem anderen Feld, da machen wir uns nicht so viele Gedanken. Und natürlich meine ich dabei das Smartphone, das Tablet oder das Internet. Die meisten Klassenkonferenzen, die ich zurzeit erlebe, auf denen irgendwelche Ordnungsmaßnahmen beschlossen werden, beschäftigen sich mit dem Smartphone, dem Internet oder Social Media. Ich bin in einer Zeit aufgewachsen, da hatte nicht jeder Internet. Da musste man den Vater fragen, ob man im Arbeitszimmer den PC mal benutzen könnte. Da gab es also verschiedene Hürden. Letztlich, ich muss extra fragen. Es gibt eine Möglichkeit zur Einsichtnahme der Eltern. Und es gibt kein so ausgefallenes Internetangebot. Die Zeit ist vorbei. Die Social-Media-Kanäle, Netflix mit ihrem riesigen Angebot, aber eben auch mit ihren fragwürdigen Inhalten. Und über das Internet haben wir Zugang zu allem. Sowohl zu positiven als auch zu negativen. Ich muss mal kurz gucken, wer hier in der Runde sitzt. Okay, ich kann es sagen. Also, ich will mal dezidiert ansprechen, Cybermobbing und Pornografie. Ja, das sind die großen Probleme, das sind die großen Herausforderungen, vor denen wir eigentlich stehen. Das ist so oft Thema auch in der Schule. Wer meinen Aufruf zur Vorsicht an dieser Stelle irgendwie rückwärtsgewandt nennt, den bitte ich einfach darauf zu achten, dass inzwischen geforscht wird, ob die Darstellung von Selbstmorden und bestimmten Serien insgesamt die Selbstmordrate in den Folgetagen signifikant nach oben schraubt. Fernsehen, Netflix, Amazon Prime und wie sie sonst alle heißen, die transportieren unter Umständen Werte, Verhaltensmuster indirekt in unsere Köpfe. An diesem Punkt stellen sich allerdings nicht allzu viele Eltern die Frage, welche Freunde, in Anführungsstrichen, hole ich mir denn da ins Haus und überlasse meinem Kind diesen Einfluss und das über Stunden. Das Smartphone kann man nicht einsehen. Nicht so einfach. Und als Reaktion könnte man sagen, dann bedingungslose Verbote und am besten noch Geringschätzungen aussprechen. Aber das hilft ja nicht. Das schafft Revolution, das schafft Abstand. Und da ist irgendwie guter Rat teuer. Und so lebensfremd und banal es klingen mag, es helfen zwei Dinge. Reden, reden und nochmals reden. Die Apps der Kinder interessiert besprechen. Ich muss mal ganz kurz mein Mikrofon richten. So. Die Apps der Kinder interessiert besprechen, nachfragen, ohne gleich abzuurteilen. Das eigene Verhalten erklären, vorleben. Nicht die Ehe und ein vertrauensvolles Miteinander thematisieren und dann am Abend doch den Bachelor gucken. Die Familie, die Gemeinde ist eine Schablone, die die Konturen des späteren Lebens vorgibt. Aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, ist der zweite Rat. Und wenn wir das tun, aufsehen auf Jesus und darauf hören, was er gesagt hat, dann müssen wir fragen nach dem höchsten Gebot. Und er antwortet im Markus-Evangelium mit dem Doppelgebot der Liebe. Und dass die Wurzel ja im heutigen Bibeltext hat, wenn wir das mal genauer angucken. Höre Israel, der Herr ist unser Gott, ist der Herr allein. Und du sollst deinen Herrn, deinen Gott lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und mit all deiner Kraft. Das ist der heutige Bibeltext gewesen. Das andere ist, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als dieses. Und mit diesem Jesus-Schritt, dieser Rückgriff zum Alten Testament, wir befinden uns im Neuen Testament, aber Rückgriff aufs Alte Testament, verbinde ich drei Grundfragen. Wer bin ich? Was macht mich aus? Will ich so sein wie meine Eltern? Will ich so sein wie meine Freunde? Was denke ich über mich? Wie stehe ich zu Gott? Zu Jesus? Wer ist Jesus? Ist die zweite Frage. Er ist erstmal ein Mensch wie wir. Riesige Erwartungen lagerten auf seinen Schultern. Der Messias, derjenige, der uns versöhnt. Gott wird Mensch, um mit uns nicht nur auf Augenhöhe zu sein, sondern um sich dem Mensch von Angesicht zu zeigen, mit uns zu reden. Und die dritte Frage, wer ist Jesus für mich? Mit Jesus ist das Beziehungsangebot da. Viele Menschen haben Erfahrungen gemacht, die sie dazu bewegt haben, sich dieses Angebot genauer anzuschauen. Die Welt mit neuen Augen sehen. Ist er der Retter? Ist er dein Retter? Und da sollten wir nicht floskelhaft mit Ja antworten. Ist er dein Erlöser? Unsere Kinder, die Mitglieder der Gemeinde Christi, sollen von uns an diese Fragen herangeführt werden. Das ist eigentlich eine spannende, ich streiche das eigentlich, es ist eine spannende Entdeckungsreise. Die Antworten auf diese Fragen schaffen Stabilität, wenn man irgendwann eigenständiger das Leben gehen möchte. Und dabei haben wir Rollen, ich, du und wir. Jeder hier im Raum hat die Verantwortung, diese interessanten Fragen an unsere Kinder heranzutragen. Im Grunde genommen übernehmen wir für unsere Kinder die Rolle, die Gott für die Menschen in der Bibel darstellt. Gott zeigte stets seinem Volk, wie er sich ein bereicherndes und ein gesundes Leben vorstellt. Mal direkt kommuniziert, mal über die Propheten. Er ging ihnen voran und begab sich gleichzeitig auf die Ebene des Menschen. Die Entwicklungspsychologie geht davon aus, dass die ersten 6 Lebensjahre das Normal der Kinder bilden. Das, was sie in diesen Jahren deutlich wahrnehmen, bildet häufig die Maßstäbe für die Folge. Sie schauen die Kinder bewusst und unterbewusst auf uns, auf die Eltern, auf die Erwachsenen, auf die Gemeindemitglieder und bilden ihr Normal, ihr Richtig. Das hat nicht immer etwas Hierarchisches zu tun. Und auch der Begriff Normal ist sowieso immer schwierig, aber es sind ihre Maßstäbe. Und Gemeindemitglieder, die schon seit Jahrzehnten im Glauben stehen, haben ihre Strahlkraft. Oh Mann, wenn man sich das mal drüber nachdenkt, ist das eine mega große Verantwortung, die man trägt. Wir könnten uns eigentlich alle Rucksäcke aufschneiden mit irgendwelchen Backsteinen und wir würden alle nach unten ziehen und wir kommen hier gar nicht mehr über die Stufen, weil das ist eigentlich so viel Verantwortung. Und für unsere Ziel, unsere Motivation, irgendwie bewusster zu erziehen, bewusster darüber nachzudenken, ist das überhaupt nicht förderlich. Und dabei sollten wir nicht vergessen, dass diese Perfektion etwas im Wege steht. Nämlich das unperfekte Ich, das Sünder-Ich, das Sünder-Du. Wir können nicht den perfekten Lebensstil haben. Wir schaffen es vermutlich nicht immer, unseren Kindern zu zeigen, wie wir unsere Feinde lieben. Wir werden nicht immer im Umgangston freundlich sein und nie irgendwie patzig mit ihnen umgehen. Wir werden vermutlich auch mal in Phasen des Zweifelns kommen. Wir sind also nicht immer zu jedem Zeitpunkt die perfekten Vorbilder für unsere Kinder. Aber was wir können, ist den Versuch zu wagen, aufgrund einer fröhlichen, einer lebendigen Gottesbeziehung heraus einzelne Macken, einzelnes sündhaftes Verhalten abzuschütteln. Abschütteln, was uns unglücklich macht. Abwerfen auf Jesus. Wir sind Weichensteller, haben wir vorhin gesagt. Weichensteller zu Jesus. Zeigen, wie Jesus uns befreit hat. Das können wir im Alltag. Wir wollen unser Leben auf Jesus ausrichten. Und dafür steht Wasserwaage. Oh, das rutscht. Ich richte mein Leben aus an den Geboten Gottes. Und ich richte mein Leben an Jesus aus und komme zu dieser Erkenntnis. Aber wir sind nicht die einzigen Weichensteller. Die Peer Group zieht fleißig mit am Schalthebel der Weiche. Dessen sollten wir uns immer bewusst sein. Die heutige Bibellese formuliert Aufgaben. Unentwegt sollen wir uns daran erinnern und uns die biblischen Texte als Zeichen an die Türpfosten hängen. Wir sollen den biblischen Text in unseren Alltag holen. Nochmal zurück zum Text. Es geht um die Worte. Wir sehen das häufig bei den orthodoxen Juden, die das genauso praktizieren mit einer Mesusa an der Tür und berühren das immer. Da drin ist so ein kleines Stück Papier oder Pergament und bei den orthodoxen Juden, die praktizieren das. Das ist das Schma Israel darauf, das Glaubensbekenntnis, ein Teil von dem, was wir heute gehört haben. Das heften sie sich ran und ritualmäßig laufen sie dran vorbei und berühren es auch noch. Man muss nur gucken, dass es ritualisiert eben nicht leer wird. Wie muss eine christliche Erziehung aussehen, damit Kinder heute tragfähige Antworten auf ihre Fragen von morgen finden? Besser gefragt, wie muss das persönliche Setting bestimmt sein, dass ein fruchtbarer Boden überhaupt existiert? Zum einen bleibt die Botschaft, die man aus der Bibel heraus destillieren muss. Gott in den Alltag holen. Wenn ich in die Schule gehe, in den Klassenraum gehe, wenn ich jedes Mal, wenn ich den Türgriff runterdrücke, spreche ich für mich ein Gebet. Herr, lass mich freundlich zu den Kindern sein. Lass mich mit ihnen freundlich umgehen. Oder ich schreibe es mir in meinen Verlaufsplan, dass die Stunde irgendwo ihren Segen findet. Jesus immer wieder neu, frisch in den Alltag holen. Und zum anderen ist es das Angebot an Alternativen. Wenn die Kinder merken, dass manche Beschäftigung nicht so sinnvoll ist, weil sie das Doppelgebot der Liebe verstanden und verinnerlicht haben, dann entsteht bei ihnen eine Zeitlücke. Die muss irgendwie gefüllt werden mit besseren und interessanteren Angeboten. Und wir als Gemeinde Jesu müssen die besten Reisefreizeiten anbieten. Wir müssen die besten Abendevents anbieten, wenn wir nicht wollen, dass unsere Teens sich in den Kneipen besaufen. Wir stehen in einer ehrbaren Verantwortung, eine Alternative anzubieten, um die Hürden gering zu halten. Und an dieser Stelle, ich versuche mich auch zu beeilen, kommen wir zum nächsten Themenkreis. Spannungen aushalten. Der Elektriker-Schraubenzieher, für die ist nicht so weit hinten, so sieht er aus, der verfügt über einen besonderen Schutz. Und er steht als Symbol für einen guten Schutz, mit einem von Gott geschenkten Selbstwertgefühl mitten in der Spannung der Gesellschaft überleben zu können. Gehe ich mit einem normalen Schraubenzieher daran, berühre ich den vielleicht mal und gehe mit der Spannung und mit der Stromstärke gehe ich flöten. Wir ertragen diese Spannung im eigenen Leben, das hin und her gezogen werden und mit der anfangs gezeigten lebendigen Gottesbeziehung, das A und U, das Meer mit H, zeigen wir auf, dass wir beziehungsweise die Kinder ihr Selbstwertgefühl nicht von ihrem Umfeld, nicht von Social Media abhängig machen, sondern von Gott. Und dann ertragen wir sie auch leichter, die spannungsvollen Konflikte. Und das gilt auch für uns Erwachsene. Wenn die letzten Minuten an dir vorbeigerauscht sind, weil du mit den Gedanken schon längst beim Essen bist oder mit den Gedanken bei anderen Dingen, die dir vielleicht durch den Kopf stören, will ich dich nochmal auf 5 Punkte aufmerksam machen. Wir alle haben eine Aufgabe im Bereich religiöse Erziehung. Die Gebote Gottes helfen bei der Orientierung. Wir wollen weg von einer Verbotskultur und wir wollen Freude an einem Meer machen. Und wir haben eine Rolle, nämlich so wie Gott sich um Israel gekümmert hat, stehen wir in der Relation zu unseren Kindern. Einmal kurz das Licht ausmachen. Und wenn wir im Spannungsfeld stehen, dann müssen wir aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Ich möchte euch noch zum Abschluss einen Auszug aus Psalm 24 vorlesen. Wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, der kann bei ihm, dem Allmächtigen, Ruhe finden. Auch ich sage zum Herrn, du schenkst mir Zuflucht wie eine sichere Burg. Mein Gott, dir gehört mein ganzes Vertrauen. Amen.